sollte. Da ist einerseits die Verschmelzungsrelation und die ist definiert auf Zuständen. Verschmelzungsrelation für den DFAA definiert auf den Zuständen des DFAs. Und was wir da gesagt haben, bitteschön, zwei Zustände sind äquivalent, wenn sich ihr Ausgabeverhalten nicht unterscheidet. So, und jetzt haben wir in der Dienstagsvorlesung eingeführt die Nerode-Relation und da haben wir gesagt, nicht eine Relation auf den Zuständen, sondern eine Relation auf den Worten. Und wir haben gesagt, dass zwei Worte äquivalent sind, genau dann, wenn sie sich nicht auf Suffixen unterscheiden. Das heißt, wann immer wir an eines der Worte U oder V das W dranhängen, dann ist das Schicksal gekoppelt. UV genau dann in L, wenn VW in L. So, und jetzt ist die Frage, bitteschön, was hilft uns diese Relation, die Nerode-Relation? Das ist die zentrale Frage. Ja? Was hilft uns diese Relation, wenn wir verstehen möchten, wie denn ein minimaler Automat aufgebaut ist? So, und die Aussage ist, ganz zentral, was wir jetzt schon uns überlegen können, die Zustandsmenge dieses DFAs, den wir minimieren möchten, die ist mindestens so groß wie der Index. Was wir dann später zeigen werden, ist, das ist nicht nur ein größer Gleich, das ist ein Gleich. Aber was ich jetzt sofort machen kann, ich kann mir überlegen, dass tatsächlich diese, man sagt, untere Schranke für die Zustandsmenge gilt. So, und was ich machen möchte, um diese untere Schranke zu zeigen, da müssen wir eine Sekunde drüber nachdenken, wenn ich annehme, dass zwei Worte nicht äquivalent sind in der Nerode-Relation, zentrale Überlegung, ja? Wenn ich annehme, dass zwei Worte nicht Nerode-äquivalent sind, dann muss ich zeigen, dass diese beiden Worte zu verschiedenen Zuständen führen. Denn was würde das bedeuten? Ich habe zwei Worte, die sind nicht Nerode-äquivalent und angenommen, wir haben gezeigt, was unser Ziel ist. Diese nicht Nerode-äquivalenten Worte führen zu verschiedenen Zuständen. Wie groß muss die Zustandszahl sein? Ja, wenn ich zwei verschiedene Klassen habe, dann führen die zu verschiedenen Zuständen. Ja, ich brauche mindestens so viele Zustände, wie ich Klassen habe. Und der Index von L, das ist die Anzahl der Äquivalenzklassen der Nerode-Relation. So, also das ist mein Ziel. Nehme an, dass ich zwei Worte U und V habe, die sind nicht Nerode-Äquivalent. Möchte zeigen, dass sie zu unterschiedlichen Zuständen führen, wenn wir den Automaten drauf ansetzen. So, Beweis durch Widerspruch. Nehme das Gegenteil an, nehme an, dass tatsächlich U und V auf denselben Zustand führen. Und was bedeutet das? Naja, die erweiterte Zustandsüberführungsfunktion auf das U und das V angewandt, führt auf denselben Zustand. Nur aufgeschrieben, was das Gegenteil unserer Vermutung wirklich ist. Und das bedeutet natürlich auch, wenn ich jetzt mir anschaue, den Automaten, und hier ist er, das ist seine Zustandsmenge, hier ist mein Q0, so, und dann laufe ich irgendwo hin und dann komme ich über U, wie auch über V, auf denselben Zustand. Und wenn ich dann laufe über irgendein x-beliebiges W, ja, dann erreiche ich diesen Zustand natürlich genauso über UW wie über VW. Das ist nun mal so. Dann erreiche ich diesen Zustand genauso über UW wie über VW. So viel, sogar sehr viel stärker. Ja? Ich hätte sogar schreiben können, dann ist Delta Q0 UW gleich Delta Q0 VW. Ja? Hätte ich sogar schreiben können, noch sehr viel stärker. Und was bedeutet das, bitte schön? Ja, das ist doch ein Automat, der die Sprache L akzeptiert. Hier steht es ja nochmal. So, und das bedeutet, dass ich schließen kann, dass UW, das liegt in der Sprache, das wird vom Automaten akzeptiert, genau dann wenn das VW in der Sprache liegt. Ja, aber Entschuldigung, das ist doch genau die Definition für alle Worte, W in Sigma Stern zeigen wir das. Das ist doch genau die Definition der Nerode-Relation. Das heißt, bitteschön, U und V sind Nerode-äquivalent. Ja, aber Entschuldigung, das war doch die Annahme, dass sie nicht Nerode-äquivalent sind. Wenn ich zwei inäquivalente Worte habe, dass tatsächlich diese inäquivalenten Worte auf verschiedene Zustände führen. Ja, und hier an dieser Stelle haben wir einen Widerspruch und unsere Annahme, dass wir tatsächlich auf denselben Zustand geführt werden, nein, das geht nicht. Und jetzt haben wir eine wirklich interessante Möglichkeit, ja, zu zeigen, mehr zu verstehen über minimale Automaten. Wenn nämlich gilt, dass die Zustandsmenge, das wissen wir, immer größer gleich dem Index ist, aber wenn wir auch zeigen können, dass es einen DFA für die Sprache gibt, ja, der genau Index von L viele Zustände hat. So, okay. Jetzt muss ich schauen, dass ich hier klarkomme. Gut, also wir haben uns schon angeschaut, die Nerode-Relation, und das brauchen wir jetzt nicht weiter verfolgen. Und wir hatten betrachtet, das lasse ich jetzt mal eine Sekunde stehen, wir hatten betrachtet die Paritätssprache und hatten uns überlegt, was denn die Nerode-Relation für die Paritätssprache groß P tut. Da hatten wir zwei Äquivalenzklassen beobachtet. Das war einerseits die Äquivalenzklasse, da kommt sie gleich, des leeren Wortes. Und dann die Äquivalenzklasse des Buchstabens 1. Ja, die Paritätssprache, was war das nochmal? Das war nichts anderes als, wir sollen akzeptieren, ein Wort liegt in der Paritätssprache genau dann, wenn es gerade viele Einsen hat. Und das leere Wort hat wie viele Einsen? Keines, null ist gerade. Und die Eins hat wie viele Einsen? Eine Eins. Und das ist natürlich ungerade. Und können natürlich auch noch sagen, bitteschön, irgendein x-beliebiges Wort, das hat entweder gerade oder ungerade viele Einsen, das ist entweder äquivalent zu dem leeren Wort oder äquivalent zur Eins. Das hatten wir uns am Dienstag überlegt gehabt, ne? Das ist weiterhin Paletti. So, und jetzt möchte ich aus dieser Beobachtung, ja, an dieser Stelle, der Charakterisierung der beiden Äquivalenzklassen, aus dieser Beobachtung möchte ich einen Automaten bauen und hoffe, dass Sie, das ist zwar ein sehr triviales Beispiel, aber ich hoffe, dass Sie merken, dass wir hier ein Prinzip haben, das uns tatsächlich immer erlaubt, mehr oder minder ohne nachzudenken, minimale Automaten zu bauen. Das ist etwas ganz, ganz Neues. Ja? Also. Was ist mein Ziel? Möchte einen Automaten NL bauen. Nicht NL, sondern NP. Ja? N steht für Nerode-Automat. Den werden wir später erst genau kennenlernen. Jetzt nur die Intuition. P steht für die Sprache, Paritätssprache. So, und dieser Nerode-Automat, was er machen soll, sodass für alle Worte W in 01 Stern gilt, dass wenn ich denn in meinem Automaten arbeite, den ich gerade baue, wenn ich beginne vom Startzustand Q0 und dann das W lese dass ich dann den Zustand erreiche, Äquivalenzklasse von W. Und was ich hier jetzt, dieses Ziel, was ich hier für die Paritätssprache ausspreche, wenn Sie sich dieses Ziel jetzt nicht nur für die Sprache NP, sondern für beliebige Sprachen L vorstellen, dann haben Sie das Rezept, minimale Automaten zu bauen. Da müssen Sie nicht großartig Minimierungsalgorithmus laufen lassen. Der Automat, den Sie bauen, der kommt mit Zertifikat. Ich bin minimal, das geht nicht kleiner. So, was ich machen möchte, die Zustandsmenge, die besteht aus was? Die besteht aus der Klasse von Epsilon und der Klasse von 1. Mit zwei Zuständen werde ich arbeiten, nämlich den Äquivalenzklassen. So, also da ist er, der Anfangszustand. Was ist der Anfangszustand? Naja, ganz zu Anfang, ich soll ja immer hier kommen auf die Klasse des Wortes. Nicht? Und ich beginne dann von der Klasse des Wortes, mit dem ich anfänglich arbeiten muss, und das ist das leere Wort. Das ist meine Definition. Ich sollte hier gesetzt haben, Q0 doppelgleich, Doppelpunkt gleich. Ja? Q0 ist die Klasse des leeren Wortes. Q0 mache ich akzeptierend. Es ist ganz klar, nicht? Das leere Wort erreicht natürlich das Q0. Das leere Wort hat 0 Einsen, muss akzeptierend sein. So, und jetzt versuche ich, den Automaten ganz systematisch zu bauen. Ich beginne immer mit der Klasse des leeren Wortes. So, systematischer Bau des Neurode-Automaten. Dieses Name muss uns jetzt nicht interessieren, dieses Automatens. Der Nachfolgezustand unter 0. Was passiert da? Naja, nach meiner Vorschrift soll ich jetzt nach Lesen der 0 den Zustand 0, Klasse von 0 erreichen. Ich setze einfach ja, meine Vorgabe um. Das muss jetzt die Klasse von 0 sein. Aber Entschuldigung, was ist denn die Klasse von 0? Wie viele Einsen hast du denn? 0? 0. Aha, du hast genauso viele Einsen wie das leere Wort. Tja, dann werfe ich dich, bitteschön, auf die Klasse des leeren Wortes. Jetzt muss ich aber auch diesen Anfangszustand abschließen unter Lesen der 1. Und was bedeutet Lesen der 1? Ich soll den Zustand Klasse von 1 erreichen. Aha, bitteschön, dann tue ich es doch. Der Zustand des leeren Wortes ist akzeptierend gewesen. Hier haben wir ungerade viele Einsen. Wir akzeptieren, wenn wir gerade viele Einsen haben. Heißt, bitteschön, du bist verwerfend, nicht akzeptierend. So, jetzt möchte ich weiter dran gehen, einfach ganz stupide mein Ziel umsetzen. Lesen wir im Zustand 1 eine 0. Wie viele Einsen haben wir dann? Ungerade, weil wir in dem Zustand der Klasse von 1 sind. Da kommt noch eine 0 drauf. Wir bleiben ungerade. Das heißt, bitteschön, Eigenschleife. Wir bleiben einfach bei der Klasse der 1. Lesen wir eine 1, dann bekomme ich eine 1 mehr. Ich gehe von ungerade auf gerade. Da bitteschön, zur Klasse von Epsilon. Und was haben wir gemacht? Da ist er. Jetzt können Sie natürlich sagen, okay, das ist die Paritätssprache. Das ist ein Pimmelautomat mit zwei Zuständen. Ja? Toll, dass er das gefunden hat mit diesem Schema, aber besonders überzeugt bin ich nicht. Geben Sie mir noch eine Minute, ja? Dann schauen wir uns ein komplizierteres Beispiel an. Aber das ist der Automat für die Parität. Okay, so. Möchte eine kleine Beobachtung machen für die Neurode-Relation. Eine entsprechende Beobachtung für die Verschmelzungsrelation haben wir gemacht. Da haben wir nämlich gezeigt, wenn wir in einer Klasse sind, in einer Äquivalenzklasse von Zuständen, und wir haben zwei äquivalente Zustände, dann führt der Abschluss unter einem Buchstaben auf eine äquivalente Klasse. Ganz wesentliche Beobachtung. Jetzt machen wir die entsprechende Beobachtung für die Verschmelzung. Quatsch, für die Neurode-Relation. Wir sagen, wir behaupten nämlich, wenn U und W äquivalent sind, dann ist auch, wenn wir das irgendeinem Buchstaben dran klatschen, das UA mit dem WA äquivalent. müssen wir beweisen, müssen wir wahrscheinlich stark schwitzen. Nicht? Ganz im Gegenteil, wir schreiben einfach auf, was Sache ist, U ist äquivalent zum W, angenommen, das ist der Fall, aber das klappt nicht, indirekter Beweis. Ja, wenn das nicht klappt, dann bedeutet das, die beiden, UA und WA, sind nicht äquivalent. Wissen Sie, und die Nicht-Äquivalenz, das heißt, ich habe einen Zeugen. Okay, dann greife ich mir diesen Zeugen. Das heißt, was gilt da? UAV ist in der Sprache und WAV, die beiden UA und WA sind ja nicht äquivalent, der ist nicht in der Sprache. Ja, und Entschuldigung, das heißt doch, dass es da einen Suffix gibt, nämlich AV, für den UAV in der Sprache und WAV nicht. U und V sind nicht Nerode-äquivalent. Das, mein lieber Freund, kann nicht sein. Ja? Also ganz locker einfach mal geschaut, was passiert, wenn das nicht der Fall ist. Und wir haben gesehen, wir werden auf einen Widerspruch geführt. So, und was ich jetzt, was wir gemacht haben, jetzt kommt das, ne? Ich wollte Ihnen erstmal ein einfaches Beispiel geben und gleich schauen wir uns ein Beispiel an, da haben wir bestimmt am Dienstag eine Viertelstunde mitgearbeitet. Ja? Und das versuche ich jetzt in 5 Minuten herzuleiten. Das Schema, das wir benutzt haben für die Paritätssprache, war keine andere, als dass wir Vertreter der Nerode-Klassen uns angeschaut haben. Zuallererst haben wir uns überlegt, was sind denn überhaupt die Nerode-Klassen? Klasse vom leeren Wort, Klasse von 1. Und dann hat es sich zumindest bei dem Beispiel für die Paritätssprache herausgestellt, es ist von Vorteil, sich Vertreter auszuwählen. Das leere Wort nämlich und die Eins. Und nur über diese Vertreter zu denken, das möchte ich jetzt im Folgenden auch tun. Ich wähle einen Vertreter für jede Klasse. Und dann würde ich mir anschauen, für irgendeine Klasse, groß K und einen Buchstaben A, muss ich definieren, was der Übergang ist. Ja? Der Vertreter stellvertretend für seine Klasse. Naja, und bitteschön, dann werde ich hier in irgendeine Nerode-Klasse geworfen und da schaue ich mir den Vertreter an, dieser Nerode-Klasse. Und dann würde ich dann halt entsprechend die Übergangsfunktion definieren können. Ja, also dass man denkt, wenn man den Nerode-Automaten baut über Vertreter und dass man nicht, weil das ist ja ein ziemlich abstraktes Objekt, so eine Äquivalenzklasse, ne? Und dass ich dann eine Zustandsmenge habe, die aus Äquivalenzklassen besteht, ist irgendwie wirr. Ja? Das ist natürlich ganz und gar nicht wirr, aber es ist vielleicht ein bisschen handgreiflicher, wenn wir die Klassen durch Vertreter ersetzen. So. Was haben wir denn am Dienstag gemacht? Wir haben uns um die Suffixsprache gekümmert, alle Worte, die mit AB enden. Nicht? Und da haben wir so einen ganz stolz, so einen, also ich zumindest ganz stolz, was habe ich gemacht? Ich habe einen DFA entworfen mit 7 Zuständen, am Ende kamen da 3 Stück raus, nachdem wir minimiert haben. So, jetzt verfolge ich dasselbe Prinzip, ja, hier unten bereits skizziert und in dem Beispiel für die Paritätssprache durchgespielt. Ich verfolge dasselbe Prinzip, fange an mit dem Anfangszustand leeres Wort. Naja, ja, es ist die Suffixsprache. Woraus besteht die Klasse von dem leeren Wort? Ist das so einfach? Was ist äquivalent mit dem leeren Wort? Was möchte ich? Ich möchte den Suffix erreichen, A, B. Wenn ich beim leeren Wort bin, wie viel Fortschritt habe ich denn gemacht im Hinblick auf das Erreichen von A, B? 0, nichts. Okay. Das heißt natürlich, die Klasse, also alle äquivalenten, alle zum leeren Wort äquivalenten Worte, die sollten ebenfalls keinen Fortschritt gemacht haben. Keinen Fortschritt gemacht hat das Epsilon. Das Wort, das nur aus dem B besteht, hat es Fortschritt gemacht? Nö. Und wer sonst noch? All das, was mit dem B endet. Nee. Wenn Sie da ein Wort haben von der Form irgendwas B und das, was davor ist, ist ein A, dann haben Sie den Jackpot getroffen. Da haben Sie ja schon alles erreicht. Das heißt, das ist all das, was mit einem Doppel-B endet. Ja? Das ist die Klasse von dem leeren Wort. Und Sie merken auch, ja, wenn man diesen Neroda-Automaten, wie es sich gleich herausstellen wird, baut, man muss mehr machen, als sich nur Gedanken zu machen über die Übergänge. Um die Übergänge tatsächlich definieren zu können, sollte man sich schon darüber klar werden, wie sehen die Klassen aus. Ja? Und deshalb ist dieser Ansatz, den wir jetzt machen, geeignet für jemanden mit Intelligenz, aber nicht für einen Algorithmus. So, also, was ist denn jetzt, wenn wir in dem Zustand Epsilon sind, Klasse von Epsilon, und Sie lesen den Buchstaben A, haben Sie Fortschritte gemacht im Hinblick auf das Erreichen des Suffixes A, B? Oh, ja, ich habe den ersten Buchstaben von A, B. Das heißt, was ich machen sollte, ich sollte sagen, haben Sie immer bitte im Hinterkopf, das Ziel. Wir möchten, wenn wir das Wort W lesen, die Klasse von dem W erreichen. Heißt, wenn ich jetzt den Buchstaben, wenn ich jetzt den Buchstaben A lese, ja, dann soll ich die Klasse des Buchstabens erreichen. Das ist die Klasse von A. Jetzt muss ich mir aber darüber klar werden, dass das bitteschön ein neuer Zustand ist. Ja, sonst wäre das ja eine Eigenschleife. Warum bist du denn ein neuer Zustand? Naja, weil ich Fortschritte gemacht habe im Hinblick auf den Suffix. Mit dem Zeugen B, ne, wenn ich den an das A dran klebe, bin ich mit A, B, habe ich den Suffix erreicht. Klebe ich das B an das Epsilon, tja, dann bin ich noch nicht da. Mit dem Zeugen A, B. So, was sollte passieren, wenn wir im Zustand Q0 überhaupt keinen Fortschritt im Hinblick auf den Suffix, das B lesen? Haben Sie Fortschritte gemacht nach dem Lesen von B? Nö, ich will A, B. Das heißt, Sie bleiben, wo Sie sind, keinen Fortschritt gemacht. So, jetzt haben wir uns aber einen neuen Zustand geholt, nämlich den Zustand Klasse von A. Wie sieht denn der überhaupt aus? Naja, der besteht aus allen Worten, deren Suffix einen Fortschritt gemacht hat im Hinblick auf AB. Der besteht aus allen Worten, die mit A enden. Das ist diesmal sehr viel einfacher. So, und jetzt muss ich mir darüber klar werden, was passiert, wenn ich denn wenn ich den Fortschritt A gemacht habe und ich lese noch ein A. Ja, Entschuldigung, jetzt guckt ihr doch an, wie die Klasse ausschaut. Und deshalb versuche ich zu sagen, Sie müssen dann immer so ein bisschen schauen auf die Struktur der Klasse. Wenn Sie hier in der Klasse A sind, die Vertreter, die äquivalenten Worte haben alle die Form, ich ende auf ein A. Ja, das heißt also nichts anderes an dieser Stelle, ich bleibe, wo ich bin. So, und jetzt lesen Sie aber einen B und was passiert? Ja, Jackpot. Nicht? Und Jackpot heißt, ich habe vollständigen Fortschritt gemacht und das muss jetzt einfach ein neuer Zustand sein. Das ist die Klasse von AB und klar, nicht? Sie können jetzt die Klasse von AB trennen von der Klasse von Epsilon, trennen von der Klasse von A mit dem leeren Wort, weil der ist akzeptierend. Ja? Und wie sieht denn die Klasse aus? Alle Worte, die mit AB äquivalent sind, das ist die Suffixsprache. So, müssen wir jetzt noch was machen? Oh ja, wir müssen schauen, was passiert, wenn wir den Zustand, den wir gerade erreicht haben, abschließen unter A. Was heißt das, wenn ich an das AB einen A dranhänge? Tja, Zurückmarsch. Aber ein bisschen Fortschritt haben wir gemacht, weil wir enden mit dem A. Und wenn wir mit dem A enden, dann schaue ich mir mal an, wo ich lande. Ja, ich lande in der Klasse von A, weil die sieht so aus, alles, was mit dem A endet. Also, da sind wir. Was passiert, wenn ich einen B lese? Der ganze Fortschritt, der gemacht ist, für die Katz. Ja, ich lese das B und herauskommt, ist nichts anderes als die Klasse von dem Epsilon. Kein Fortschritt gemacht. Wie sieht der Neroda-Automat aus? Wissen Sie, wir haben angefangen mit einem Automaten, der hatte 7 Zustände. 7 Zustände. Der hatte 7 Zustände hatte er. Ja, er hatte 7 Zustände. So, unser Automat hat wie viele? Klasse von Epsilon, Klasse von A, Klasse von AB. Da ist er. Und Entschuldigung, wie viele Zustände hat er denn? Drei. Warum ist er denn minimal? Was wissen wir? Wir wissen bereits, dass die Zustandsmenge eines jeden DFA mindestens so groß ist wie der Index. Wie groß ist denn der Index überhaupt dieser Suffixsprache? Drei. Wieso? Ja, wir haben doch hier diese drei Klassen. Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3. Fertig. Sie müssen jetzt nicht mehr zeigen, ja, mit Zeugen trennen und all dieses Pipapo. Nein, Sie wissen, dass der minimal ist. Aber Sie haben schwitzen müssen. Ja? Sie haben an dieser Stelle Klasse bestimmen müssen. Sie haben an der Stelle, Sie haben für die zweite Klasse A die Klasse bestimmt und für die dritte Klasse. Ja? Da ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit notwendig. Aber Sie verstehen jetzt die Sprache und DFAs für diese Sprache. So. Wie sieht denn der Nerode-Automat, Klammern, das Rezept, was wir jetzt gerade versucht haben, kann man das Rezept für jede Sprache, die von einem Automaten akzeptiert wird, durchführen? Und die Antwort ist klar, geht immer. Zustandsmenge besteht aus allen Äquivalenzklassen. Ich gebe jetzt das Rezept vollständig an. Ja? Das Rezept sieht sehr, sehr einfach aus, setzt aber natürlich voraus, dass wir die Äquivalenzklassen kennen. Die haben die enthalten das ganze Geheimnis. So, also Zustandsmenge besteht aus allen Äquivalenzklassen. Haben wir sowohl für die Suffixsprache gemacht, wie auch für die Paritätssprache. Wie ist denn die Zustandsüberführungsfunktion? Wenn ich in der Klasse eines Wortes bin und ich lese ein A, gehe ich in die Klasse von W, A. Das ist nicht besonders eindrucksvoll, ja, aber so ist es halt. Nicht? Und diese Definition, sollte diese Definition Sie überraschen? Ganz und gar nicht. Das ist doch immer unser Ziel gewesen, dass wenn ich ein Wort W lese, ich in der Klasse von dem W lande. Und wenn ich schon weiß, wenn ich das Wort W gelesen habe und ich lande in der Klasse von W, bekomme dann noch das A, dann geht es in die Klasse von W. Keine große Überlegung, ob das Ganze denn... welchen Übergang wir wählen sollten. Nicht? Und jetzt könnte man natürlich sagen, bitteschön, eine Begeisterung ist eine Sache, aber Vorsicht ist eine andere. Kann es sein, dass wir zwei Worte haben, U und V, äquivalent. Und wenn ich den Buchstaben A lese, dann ist das UA nicht äquivalent zu dem VA. Heißt, ist diese Definition, die wir hier machen, wirklich unabhängig von der Wahl des Vertreters? Wenn das abhängt von der Wahl des Vertreters, dann fliegt uns diese Definition so richtig um den Kopf. Ja? So, nun komm schön. Nicht? Und da ist die Aussage. Wenn du zwei Worte hast, die sind Nerode-äquivalent, hängst an den Buchstaben dran, dann bleiben die Worte Nerode-äquivalent. Und das bedeutet natürlich nichts anderes, wo sind wir? Das bedeutet nichts anderes, als dass diese Definition Sinn macht. Was ist der Anfangszustand? Haben wir immer so gemacht, machen wir auch im allgemeinen Fall, das ist die Klasse des leeren Wortes. Welche Zustände sind akzeptierend? Naja, genau die Zustände für ein Wort W, das in der Sprache liegt. Ja, auch da, wenn man drüber nachdenkt, habe ich keine großartigen Wahlmöglichkeiten. Das ist das Rezept. Ja? Diese Folie, wenn Sie verstehen möchten, wie die Struktur minimaler Automaten ist, diese Folie sagt Ihnen alles. Setzt aber voraus, dass Sie die Äquivalenzklassen kennen. Ja? Okay. Nicht? Und dann kommt jetzt die Aussage, bitteschön, dieses Ziel, was wir uns ganz zu Anfang gestellt haben, dieses Ziel wird erreicht und das möchte ich mit Ihnen der Sicherheit halber, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, dass das alles hier auch funktionieren muss, durchspielen. Möchte diese Aussage zeigen über vollständige Induktion über die Länge von W. Beginne mit der Länge 0, das heißt, ich ende bei dem, ich habe das leere Wort. Schau mir an, was passiert, wenn ich in Q0, das ist die Klasse von Epsilon, nichts lese. Ja, dann bleibe ich in Q0, das ist die Klasse von Epsilon. Und tschup, wenn ich Epsilon lese, lande ich in der Klasse von Epsilon. Überhaupt keine Sache. So, und der Induktionsschritt, wie schwer ist das? Naja, ich muss zeigen, dass ich jetzt in der Klasse von W lande. dann schreibe ich mir erst einmal auf, was denn das Q0 ist. Das tue ich nicht. Ich schreibe mir auf, was das W ist. Wir machen eine Induktion. Und ich schaue mir Worte an, die um 1 länger sind als das, was ich bereits kontrolliere. Worte W, die also ein Präfix U und den Buchstaben A als Suffix haben. So, und nicht, dann sage ich einfach, bitteschön, wie arbeitet denn generell ein Automat, wenn er das Wort UA bekommt? Zuerst frisst er das U. Ja, nachdem er das U gefressen hat, in einen Zustand, neuen Zustand übergegangen ist, liest er das A. Er frisst zuerst das U und dann frisst er das A. Aber bitteschön, was ist denn der Zustand? Induktionsvoraussetzung, weil das U ist kürzer. Das ist die Klasse von U. Und bitteschön, wie ist denn dieser Neroda-Automat definiert? Da ist er. Ja. Wenn ich in irgendeiner Klasse bin, der Klasse von U, und ich lese ein A, dann gehe ich über in die Klasse von UA. Ja, und da ist nun gar nichts dabei. Fertig. So, und jetzt kommt die Aussage, bitteschön, was wir hier gezeigt haben. Das ist richtig, richtig toll, weil die minimale Zustandszahl ist genau der Index. Weil der Neroda-Automat, der hat Index von L, viele Zustände, so viele wie es Klassen gibt, und er akzeptiert die Sprache. So, dann schauen wir uns an, was denn Sache ist. Moment, jetzt bin ich aber ein bisschen zu schnell. Okay, das haben wir gemacht für den Teil B. Kann es ein Wort geben? Und das führt mich jetzt auf das Problem, gibt es möglicherweise eine Klasse eines akzeptierten Wortes, und in dieser Klasse liegt nicht nur das akzeptierte Wort, sondern auch ein Wort, das nicht akzeptiert ist, drin. Kann ein Wort der Sprache äquivalent sein zu einem Wort außerhalb der Sprache? Ja, wie soll denn das gehen? Nimm doch den Zeugen Epsilon, das leere Wort. Dann ist dieses Wort in der Sprache mit Epsilon multipliziert, das bleibt das Wort in der Sprache. Und das Wort außerhalb der Sprache mit dem Epsilon multipliziert, ne, das liegt natürlich außerhalb der Sprache. Ihr seid nicht äquivalent. Nicht? Und das heißt natürlich nichts anderes, dieser Neroda-Automat. Der erreicht für jedes Wort U den Zustand, Klasse von U, und wenn das U in der Sprache L liegt, ja, dann ist das ein akzeptierender Zustand, und genau dann, der macht genau das, der Neroda-Automat, was er machen soll. Ja? So, okay. Und jetzt ist die für uns, ne, Sie sehen hier, Satz von Michael Neroda 1, der erste Teil. Aber das ist jetzt schon ein wirkliches, also man sollte an sich, oder ich sollte Audioquellen mitbringen. Ja? Jetzt müsste so ein ganz sanfter Trommelwirbel kommen, ganz sanft, ja? Aber nicht mit der Zeit, ne? Ansteigen, ja? Bis sie sich die Ohren zuhalten müssen. Dann würde er abrupt abbrechen und dann käme dann halt Index gleich minimale Zustandszahlen, möchten wir versuchen zu verstehen, warum das Ganze der Fall ist. Naja, jetzt wird zum ersten Mal gesagt, wenn ich irgendeinen DFA habe, der die Sprache L akzeptiert, dann hat dieser DFA so viele Zustände, mindestens so viele Zustände, wie der Index. Das wissen wir schon, das muss ich mit Ihnen, dieses Argument, nicht nochmal durchgehen, aber zu Ihrer Information halt, was wir an der Tafel gemacht haben, findet sich hier auf der Folie 65. Ja. Okay, so, ne, es ist der Index höchstens so groß wie die Anzahl der Zustände. Der Neroda-Automat, nicht, weil er ja selbst die Sprache akzeptiert, aber weniger, höchstens so viele Zustände hat wie ein x-beliebiger Automat, der ist minimal. Aber hier wird noch mehr gesagt. Hier sagen wir, nicht nur der Neroda-Automat ist minimal, sondern der ist für uns nur ein Vehikel, um ein Vehikel, nämlich Sinn, ist nur Zweck der ganzen, des ganzen Unterfangens, weil wir nämlich zeigen können, dass der Äquivalenzklassenautomat minimal ist. Und bitteschön, warum ist das der Fall? Aber hier, nicht? Das ist das Wow. Ja? Wir wissen, wie man minimiert. Das ist die Aussage, ja? Weil dieser Äquivalenzklassenautomat, ja, der ist minimal, wenn man die Argumentation über den Nerode-Automaten wählt. Okay, so, jetzt führen wir das Argument durch. Was ist die Situation? Also jetzt müssen wir uns zurücklehnen, Zeit nehmen, bitteschön, was ist Sache? Ich habe einen Automaten, DFA, der akzeptiert die Sprache L, heißt, ne, die Sprache des Automaten ist das L. Und das A-Strich, das A hier bekommt einen Strich, das ist ein Äquivalenzklassenautomat. So, und was ich machen möchte, ist zu sagen, der ist sogar höchstens so groß, der Äquivalenzklassenautomat, wie der Index. Ja, wenn er höchstens so groß ist, ist er ein beliebiger Automat, ist ja ein Automat, der die Sprache akzeptiert. Wenn er höchstens so groß ist, dann ist er genauso groß. Ja. So, dann nehmen wir mal an, dass wir zwei Worte haben, U und V, die zu verschiedenen Zuständen führen im Äquivalenzklassenautomat. Was ich zeigen möchte, ist, dass dann tatsächlich diese Worte U und V nicht Nerode-Äquivalent sind. Das heißt, ein Äquivalenzklassenautomat, der ist sehr, sehr widerstrebend, ja, was jetzt das Erreichen desselben Zustands anbelangt. Der wird sich weigern, solange er nur kann. Der wird das nur dann zulassen, dass zwei Worte auf denselben Zustand führen, wenn diese Worte Nerode-Äquivalent sind. Ja, und jetzt kann man, wenn das tatsächlich so stimmt, kann man doch wirklich folgern, hey, dieser Nerode-Automat, diese Nerode-Relation, die hat wirklich wichtige Eigenschaften über den DFA parat. Also, zwei Zustände, P und Q, und das sind Zustände in dem Automaten A. Ja? Ich lese das U, zwei Worte, das ist meine Annahme, U und V führen, im Äquivalenzklassenautomaten zu verschiedenen Zuständen. Naja, das P erreiche ich in dem ursprünglichen Automaten über U, das Q erreiche ich im ursprünglichen Automaten über V, aber ich schaffe es nicht, diese Zustände P und Q tatsächlich zu kollabieren, ja? Zu verschmelzen. Das geht nicht, die Zustände sind verschieden. So, und das bedeutet natürlich, dass die, nicht, wenn ich das nicht verschmelzen konnte, P und Q, dann bedeutet das, es gibt einen Zeugen, der sie trennt. Okay. Also jetzt wieder ein Beweis, wenn Sie so wollen, wo Sie den Kopf ausstellen und einfach mal den Bauch machen lassen, der macht das schon alles richtig. Das bedeutet, wenn ich einen Zeugen habe, der die Zustände P und Q trennt, mit diesem Zeugen, wenn ich in P beginne, bin ich akzeptierend, beziehungsweise wenn ich in B beginne, verwerfend oder umgekehrt. Ich bleibe mal bei der ersten Option. So, und dann überlege ich mir, bitteschön, das P habe ich doch erreicht über das U. Das heißt, ich kann jetzt mit dem Q0 beginnen, lese das U, dann bin ich beim P und dann erst das W. Dasselbe Spiel, wenn ich tatsächlich in Q beginne, das W lese, zuerst lese ich das Q0 und das V und dann komme ich nach Q und dann lese ich das W. Ne? Nichts weiter gemacht. Okay. So, und jetzt müssen wir schauen, also ja, der Äquivalenzklassenautomat, er möchte minimal sein. Er sollte sehr widerstrebend sein, U und V, zwei Zustände unter denselben, er sollte sehr widerstrebend sein, für zwei Worte denselben Zustand zu erreichen. Und was bedeutet das denn? Wenn ich in Q0 beginne, das UW lese, bin ich akzeptierend. Das heißt, mein Automat ist ja ein Automat für die Sprache L. Ja, das heißt, dass das UW in der Sprache liegt. Ja, aber bitteschön, wenn du A verwirfst, das VW, dann bist du halt nicht in der Sprache. Entschuldigung. Ja, wir haben angenommen, wir haben zwei Worte, die führen zu verschiedenen Zuständen. Ja, und dann sind sie in die Rode in ihr Äquivalent. So, und das war's. Mehr nicht. Zustandszahl ist höchstens so groß wie der Index. Nicht? Und da wir schon wissen, dass der Index eine untere Schranke ist, dass jeder DFA mindestens so groß ist, wissen wir, die Zustandszahl ist genauso groß wie der Index. Ne? Und ja, wir wissen alles. Okay, reguläre Sprachen. Und ich denke mal, das ist jetzt eine gute Stelle, wo ich tatsächlich ein bisschen voreilig abbrechen würde. Wir beginnen was Neues. Lassen Sie mich diese Folie einführen. Einfach um zu sagen, worum es denn in der nächsten Woche geht. Wie mächtig ist denn überhaupt ein endlicher Automat? Wie viele Sachen kriegt denn der hin? Wenn Sie mit dem, wenn Sie den endlichen Automaten nehmen können, um damit Python zu interpretieren, ja, das wäre aber so richtig, wäre der richtige Hammer, ja, dann könnten wir optimale Programme schreiben. Ja. Das kann natürlich nicht sein, ja, das ist ein Witz. Aber egal, wie mächtig sind denn endliche Automaten? Ich möchte eine Teilmenge, eine reguläre Sprache nennen, wenn es einen DFA gibt, der diese Teilmenge der Worte akzeptiert. Ich möchte eine Sprache nennen, kriegen einen besonderen Namen, wenn sie denn von einem DFA akzeptiert werden. Was würden Sie sagen? Gibt es Teilmengen von Sigma Stern, die keine regulären Sprachen sind? Oder ist alles regulär? Können wir Python interpretieren, damit insbesondere? Wohl eher nicht. Ist das eine reguläre Sprache? Wir akzeptieren nur das, was eine Folge von A's hat, gefolgt von einer Folge von B's. Überhaupt keine Frage, wenn ich nur akzeptieren, nur checken soll, eine Folge von A's, gefolgt von einer Folge von B's. Überhaupt kein Problem. Das einzige Problem, was ich tatsächlich habe, ich soll genauso viele A's wie B's haben. Können Sie sich vorstellen, dass Sie mit einem DFA zählen können? Und zwar unbeschränkt lang zählen können? Ja, in welches Köpfchen möchten Sie denn die Anzahl der A's stecken? Ja, ich meine, das Köpfchen ist ja nur endlich. Ja. Das sollte nicht funktionieren. Die Sprache L, die die Eigenschaft haben möge, dass für ein vorgegebenes Wort W, das ist von vornherein fixiert, tatsächlich Sie alle Worte mit dem W als Teilwort akzeptieren. Das ist im Wesentlichen, wenn Sie so wollen, die Sprache der Texteditoren. Ja? Wenn Sie einen Texteditor benutzen und irgendwo wissen möchten, ja, wo steht denn das Wort Schnittger? Ne? Das sollte natürlich, hoffe ich mal, sehr häufig bei Ihnen dann vorkommen. Ja? Dann würde der Editor nach Schnittger suchen in irgendeinem Kontext. Ja? Und ja, ist das regulär oder nicht? Mit Leichtigkeit, das ist regulär. Hier haben Sie im Wesentlichen eine ganz große Stärke von DFAs. Okay, das Ziel wird sein, zu verstehen, warum denn die Antworten, die ich versucht habe gerade zu geben, so sind, wie ich sie gegeben habe. Ja? Wir haben jetzt mit dem MyHillNeurode eine wirklich mächtige Waffe in der Hand und können damit platt machen, wenn Sie so wollen, was immer sich uns in den Weg stellt. Gut, also jetzt machen wir aber erstmal die Übungsaufgaben platt. Und da sehen Sie die erste Aufgabe. Und in dieser Aufgabe wird ein Murmelspiel vorgestellt. Da haben Sie zwei Eingänge, Eingang A und B, und dann haben Sie zwei Ausgänge, Ausgang X und Z. Und Sie sehen, Sie haben zwei Weichen. Diese Weichen haben natürlich die Eigenschaft, wenn ich zum Beispiel hier in dem Eingang A, in dem Eingang B eine Murmel fallen lasse, dann wird der Lauf dieser Murmel nach Z hin abgelenkt. Unsere Annahme ist aber, wenn eine solche Ablenkung stattfindet, und sie findet statt, wenn ich in B einwerfe, dann springt die Weiche um. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn ich wieder eine Murmel fallen lasse im Eingang B, dann rutscht die zur zweiten Weiche, aber immer noch nach dem Z. Wirft aber die Weiche um. So, die Weiche, die erste Weiche, die war ja bei der ersten Murmel umgestellt worden. Jetzt kommt die zweite Weiche, aber auch da lang. Das heißt, die Weiche, die erste Weiche springt wieder um. Die steht also, nachdem zwei Murmeln in B eingeworfen wurden, genauso wie hier. Und diese Weiche ist allerdings umgefallen. So, jetzt werfen Sie eine Murmel das dritte Mal in den Eingang B. Was passiert? Die Murmel steht jetzt, die erste Weiche steht so wie bisher und sie fällt die Murmel in dem Z heraus. So, was sind die Aufgaben, die wir zu lösen haben? Das ist eine Modellierungsaufgabe, in dem dieses System, dieses Murmelspiel, durch einen DFA simuliert werden soll. Und dieser DFA, der soll die gesamte, das soll genau das, was wichtig ist, über dieses Murmelspiel ausdrücken. Dann muss ich mir natürlich darüber klar werden, was sollten denn die Zustände sein? Zustand sollte sowohl Informationen über die Position der beiden Hebel enthalten, und dann kommt eine Zusatzinformation, die zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so vollkommen klar ist, warum man das denn haben möchte. Zusätzlich sollte auch angegeben werden, in einem Zustand, aus welcher Öffnung die vorige Murmel tatsächlich ausgetreten ist. Also der Zustand, der gegenwärtige Zustand, sollte die Position der beiden Weichen ausdrücken und er sollte sich daran erinnern, wo die letzte Murmel, die vorige Murmel, herausgekommen ist. Ja? Was sollte der Anfangszustand sein? Naja, der Anfangszustand, was habe ich denn jetzt gemacht? Der Anfangszustand, der sollte natürlich dann die Weichenstellungen entsprechend fassen. Nicht? Und dann müssen Sie sich überlegen, was denn mit der Forderung anzufangen ist, dass dann auch gesagt wird, im Zustand, aus welcher Öffnung die vorige Murmel, da gibt es ja im Anfangszustand an sich überhaupt keine vorige Murmel, ja, was da am besten zu wählen ist. So, und dann soll das Murmelspiel halt ein paar Mal, und ich fürchte, ich habe eine Aufgabe schon gelöst, ja, aber das ist, ich könnte mir vorstellen, Sie würden sich darüber nicht beklagen, der Teil B, man wirft Murmeln entweder in A oder in B ein. Teil C, jetzt haben Sie den DFA und jetzt ist natürlich die Frage, was erzählt er uns? Naja, der erzählt viel. Er erzählt zum Beispiel, er hilft die Frage zu beantworten, ob es möglich ist, mindestens die Hälfte der eingeworfenen Murmeln zu zwingen, aus der Öffnung X herauszukommen. Sie möchten erreichen, dass Sie A und B füttern in einer geeigneten Sequenz, dass tatsächlich der größte Teil der Murmeln, 50% und mehr, aus dem Ausgang X herauskommt. Nicht? Und das, der DFA sollte dann auch noch für eine zweite Frage hilfreich sein, nämlich ist es möglich zu erreichen, dass alle Murmeln, und zwar für alle n, ist es möglich, dass alle Murmeln tatsächlich aus der Öffnung z herauskommen. Ist es für jedes n möglich, n Murmeln so einzuwerfen, Eingang A, Eingang B, dass alle Murmeln aus z herauskommen? Nicht? Und diese Antworten, diese Fragen werden Sie leicht beantworten können mit Hilfe Ihres DFAs. So, und der letzte Teil ist die Frage, ist Ihr DFA minimal? Heißt, das wäre natürlich sehr schön, wenn Sie von vornherein darauf achten, dass Sie keine überflüssigen Zustände haben. Ja? wenn Sie da das, ist egal, ja, wenn Sie da korrekterweise sagen, ja, mein DFA ist minimal, dann ist es gut. Und wenn Sie hier korrekterweise sagen, ja, mein DFA ist nicht minimal, dann ist es auch gut. Ja? Nur die richtige Antwort, Begründung ist nicht notwendig. Wo ist der größte Teil der Arbeit zu finden? Der größte Teil der Arbeit ist natürlich in dem Überlegen, was sollte ich denn, wie sollte ich denn die Übergänge setzen? Ja? Welche Übergänge sind, welcher Übergang ist Anfangszustand und so weiter. Ja? Gut, haben wir Fragen zu dem Murmelspiel? Ja, das, was ist Sinn und Zweck des Murmelspiels? Ein Beispiel zu haben, wo man sieht, dass man auch in Nicht-Standard-Kontexten für Transitionssysteme, nämlich endliche Automaten, benutzen kann. Ja, dann möchten mit diesem Beispiel sagen, dass DFAs wirklich eine große Anwendbarkeit haben. Aufgabe 2 sollte nicht überraschen. Da ist ein DFA gegeben, der hat 7 Zustände und die Aufgabe ist, den zu minimieren. Wie sollten Sie die Minimierung durchführen? Sie sollten die Minimierung mit unserem Schema durchführen. Das Schema aus der Vorlesung, in der wir eine Tabelle gefüllt haben und diese Tabelle gefüllt haben mit Zeitpunkten, indem wir die Zeitpunkten, zu denen wir die Nicht-Äquivalenz von Zuständen in Paarmengen gefunden haben. Ja. Was ich machen möchte gleich, wenn Sie Interesse daran haben, wäre ein ähnliches Beispiel nochmal durchzurechnen. Ja? So, Fragen zur Aufgabe 2? So, dann haben wir die Aufgabe 3. Und da kommt sie, die Nirode-Relation. So, und die sagt was, die sagt im Wesentlichen ja, nicht? Also, wenn du minimieren willst, wenn du die Intelligenz eines Rechners annehmen willst, dann haben wir maximale Intelligenz mit unserem Minimierungsalgorithmus zur Verfügung gestellt. Wenn du aber die Intelligenz eines Menschen annehmen willst, das Ding verstehen willst, ja, dann machst du hier Nirode-Relation. Der erste Teil sagt, bitteschön, was da in der Vorlesung gemacht worden ist mit entweder der Paritätssprache oder aber der Suffixsprache, ja, führt das durch ebenfalls nicht für die Suffixsprache, später die Suffixsprache, sondern hier für die Teilwortsprache. Und führt das durch in dem folgenden Sinne, dass du zuerst mal darüber klar wirst, was denn die Äquivalenzklassen sind, und aus welchen Elementen diese Äquivalenzklassen bestehen. Wenn Sie das wissen, dann können Sie die Angabe des Nirode-Automaten mit der linken Hand erledigen. Der wesentliche Schritt ist hier Römisch 1. Für jede Klasse ist ein möglichst kurzer Vertreter zu wählen und zu zeigen, dass tatsächlich die Klassen verschieden sind. Heißt, Sie würden die Vertreter trennen. Ja, und dann ist nur noch der Nirode-Automat anzugeben. Römisch 1, da wird der größte Teil der Arbeit zu leisten sein. Der Hinweis, der gegeben wird, genauso vorgehen, wie wir das in den Beispielen gemacht haben. Ja? Zuerst beginnen Sie selbst, ne, hier die Reihenfolge ist Römisch 1, 2 und 3. Ich würde diese Reihenfolge für Sie beim Durchrechnen der Aufgabe nicht empfehlen. Was ich machen würde, ich würde beginnen mit der Klasse des leeren Wortes. So, und was weiß ich dann? Ich würde versuchen, aus der Klasse heraus, des leeren Wortes, aus dem Startzustand heraus, den gesamten Automaten bauen und mich nur in neue Klassen zwingen lassen, wenn denn das auch notwendig ist. Ja, ich beginne dann mit der Klasse des leeren Wortes, lese den Buchstaben A bzw. lese den Buchstaben B und versuche herauszufinden, was denn die Übergänge sind. Das heißt, ich würde tatsächlich versuchen, mit dem dritten Teil zu beginnen. Nicht? Und dann werde ich sukzessive auf alle möglichen Vertreter geführt. Und der Clou bei dieser Geschichte ist, ja, wenn ich mit der Klasse des leeren Wortes beginne, der Clou bei der Geschichte ist, ich werde alle unterschiedlichen Klassen, die eine Relevanz haben, nicht? Und jede Klasse hat eine Relevanz, ich werde alle Klassen kennenlernen. Da muss ich nicht nachdenken, ja, wenn ich mich von diesem Wachstum des Neuroda-Automaten leiten lasse, da werde ich hineingezwungen. Ja, das ist hier, was im Wesentlichen der Hinweis versucht auszudrücken. So, und in Teil B, nicht, hier haben wir in Teil A sehr viele Details, die da abgefragt werden, die Punkte römisch 1, 2 und 3. Im Teil B wird gesagt, nö, lass das mal jetzt hast du Erfahrung und mach fast dasselbe. Mach nämlich jetzt die Suffixsprache zu demselben Wort, Doppel-A-B-A. Ne? Doppel-A-B-A war auch das Teilwort. Aber wir vergleichen also zum ersten einmal die Teilwortsprache und dann die Suffixsprache. So, und dann ebenfalls ohne Begründung im Teil C eine Suffixsprache, die aber ein bisschen ekelhaft ist. Diese Suffixsprache sagt nämlich, ja, also ich akzeptiere dich, wenn du drei A's am Ende hast, einem B gefolgt von einem A oder aber Doppel-B. Nicht? Und da müssen Sie sich, es wäre clever, wenn Sie davor gehen würden über einen Neuroda-Automat, weil Sie sollen minimal sein, ja? Möglichst wenige Zustände erreichen. So, das ist die dritte Aufgabe. Haben wir Fragen dazu? Okay, die vierte ist ganz kurz. Und sie sagt, ja, guck dir doch mal die Sprache an, die besteht aus allen Worten. Wir sehen hier, die Sprache hat einen Index n. Sprache besteht aus allen Worten Länge 2n, der Präfix muss aber von dem Suffix, der Präfix x muss von dem Suffix y verschieden sein. Und jetzt fragt man sich, wie macht man denn das? Ja, also jetzt habe ich einen Präfix, das ist das x, dann habe ich einen Suffix, das ist das y. Jetzt soll ich feststellen, dass der Präfix vom Suffix verschieden ist. Wie mache ich denn das? Ja, indem ich den Präfix in mein Köpfchen hineinstecke. Sie müssen das, ist nicht schön, aber das ist so. Ja. Sie müssen den Präfix dann halt im Kopf abspeichern. Das sollte so sein. Aber wenn Sie das tun, Sie brauchen einen großen Kopf. Sie brauchen zwei auch N-Zustände. Ja. Die Speicherkomplexität Ihres Kopfes muss, komm runter, die muss groß sein. Und wie zeigen Sie, dass DFAs für bestimmte Aufgaben groß sein müssen? Ja, indem Sie zeigen, dass der Neuroda-Automat groß ist. Beziehungsweise indem Sie exponentiell 2 hoch n viele Worte bestimmen, die Neuroda-inäquivalent sind. So, wenn Sie diese Aufgabe machen, dann könnte es sein, dass zu Anfang Ihnen der Schreck in die Glieder fährt, oh, das ist die letzte Aufgabe auf dem Blatt und das ist dann auch noch eine formale Aufgabe, soll ich zeigen, dass so ein Automat, das N kenne ich ja auch nicht, groß ist. Einfach. Der Punkt bei dieser Aufgabe ist, ich brauche 2 hoch N Worte, die müssen alle Neuroda-inäquivalent sein. Heißt, wenn ich jetzt zwei dieser 2 hoch n Worte nehme und ich hänge da einen geeigneten Zeugen an das erste und ich hänge einen geeigneten Zeugen an das zweite Wort dran, dann bin ich beim ersten vielleicht akzeptierend und beim zweiten verwerfend. Das Problem ist, ich muss 2 hoch n Worte auswählen, ein und für alle Mal. Und dann zeigen, dass je 2 inäquivalent sind. So, und dann schaut man sich an, was ist denn nochmal die Sprache? Aha, Alphabet ist zweielementig. Die Sprache besteht aus allen Worten der Länge n, gefolgt von allen Worten der Länge n. Ich soll zeigen, dass es da 2 hoch n Worte gibt, die sind alle paarweise Nerode inäquivalent. Okay. Ja, ich möchte, wenn wir Zeit haben, Aufgaben durchrechnen, müssen ein bisschen Dampf geben jetzt. Ähnliche Aufgabe, da werden Sie vielleicht ein besseres Gefühl dafür bekommen. Bonuspunkte, 15 Stück gibt es, also gar nicht mal so wenig. Konstruieren Sie einen DFA, der die Sprache mit möglichst wenigen Zuständen akzeptiert. Mit 2 hoch n werden Sie nicht hinkriegen, ja? Aber mehr Zustände, sehr viel mehr Zustände werden es nicht sein müssen. Okay, haben wir Fragen? Gut, dann möchte ich Sie ganz schnell auf eine Aufgabe führen, die zur allerersten Aufgabe, zur Aufgabe mit den Murmeln, nicht äquivalent ist, aber die ähnlich ist. Und da haben wir eine Aufgabe, die haben wir uns schon mal angeschaut. Und zwar ist das die Piratenaufgabe, 8 Liter Rum, volles Fass, 2 Fässer mit 5 und 3 Litern und durch Umkippen, vollständiges Umkippen soweit möglich, sollen 2 Fässer mit 4 Liter erreicht werden. Ja, das ist, wenn Sie das nachschauen wollen, das ist die Aufgabe 1.4. Was ich machen möchte, die Aufgabe 1.4 spricht davon nicht. Was ich machen möchte, ich möchte einen DFA bauen, nur peripher. Also was heißt peripher? Nur teilweise. Ich möchte einen DFA bauen für das Piratenspiel. Und dieser DFA soll alle Informationen haben, die ich denn wirklich nachfragen möchte über das Piratenspiel. Meine Frage an Sie, für das Piratenspiel, welche Zustände? Wichtig, ein Fass 8 Liter, das zweite voll, rum, lecker. Das zweite Fass 5 Liter, leer. Das dritte Fass 3 Liter, leer. Was würden Sie sagen, sollten die Zustände sein? Ja? Okay. Da sagen Sie erstes Fach, ich mache es mal anders, 8, 0, 0. Und das wäre der Anfangszustand. Und wie sollten die anderen Zustände ausschauen? Zustände P sollten gehören zu welcher Menge? Sie sagen schon, guck doch, welche Kapazität, wie viel du drin hast in dem ersten, in dem zweiten und im dritten Fass. Ja, dann mache ich das doch, ja. Und dann würde ich dann halt sagen, wie viel kann in einem Fass drin sein? Naja, bis zu, machen wir das mal so, erstes Fass, Inhalt, möglicher Inhalt, zweites Fass, möglicher Inhalt, drittes Fass, möglicher Inhalt. Okay, so, jetzt die Übergänge. Wie würden Sie die Übergänge? Und ich möchte das jetzt, ne, ich rechne die Aufgabe nur ganz schnell, ganz zu Anfang durch. Wie würden Sie denn vom Startzustand ausgehen? So, und da ist er. Und er erhält einen Pfeil gesetzt, weil er Startzustand ist. Welche Übergänge vom Startzustand? Das heißt, was ist denn überhaupt das Alphabet? Das sollte ich doch als Frage stellen. Wer bist denn du, Alphabet? Haben Sie einen Vorschlag? Ist doch an sich unsinnig, oder? Oder ist das schon sinnig, das Alphabet zu nehmen? Haben Sie einen Vorschlag? Naja, was wir machen, wir nehmen ein Fass und würden das in ein anderes entleeren. Erstes in zweites Fass kippen, erstes in drittes Fass kippen, zweites in drittes Fass kippen, zweites in erstes Fass kippen, drittes in das erste, dritte in das zweite und du bist das Alphabet. Okay. Das sind die Operationen, die wir auf unseren Zuständen ausführen. Ja? So, und was sind denn die Zustände? Was sind die Operationen? Naja, die erste Operation wäre, bitteschön, du füllst das erste Fass in das zweite um. Okay, dann haben wir nach Umfüllen noch 3 Liter im ersten und wir haben im zweiten 5 und im letzten 0. Ja, ich kann aber das erste Fass durchaus auch in das dritte umkippen. Was passiert? Ich habe im ersten jetzt 5, im zweiten ist nichts, ich kippe es ja ins dritte um. Ja, und im dritten habe ich 3. So, alle Operationen betrachtet erstes Fass, aber wir haben auch noch andere Operationen. Macht das jetzt keinen Sinn? Was mache ich mit der Operation 2, 3? Wenn ich nichts kippe in nichts, dann kommt da nichts raus. Ja, das heißt, ja, ach Gott, ja, 2, 3. Und 2, 1. Wenn ich nichts in irgendwas kippe, kippe ich immer noch nichts da rein. Ich bleibe. Ne? Und dasselbe Gedankengang natürlich auch für 3, 2 und 3, 1. Nicht? Und Sie, jetzt können Sie sehen, wie der Automat wächst. Ja? Und Sie haben dann alles beschrieben, was Sie über das Suff-Spiel wissen müssen. Ja? Welche Zustände sind denn akzeptierend? Naja, 2 mal 4 Liter. Ne? Und das könnte sein, die ersten beiden. Das könnte sein, die zweiten beiden. Ist nicht gesagt, welche das denn genau sind. Oder links und rechts. Okay, danke schön. Das sind also nur 2. Und das wäre, Moment, was? Das sind die beiden einzigen, ja, okay. Nur dieser Zustand ist akzeptierend, ja. Ja, und wenn Sie den Automaten ausgerechnet haben, ja, wie gesagt, wissen Sie, was immer Sie wissen müssen über das Piratenspiel. So, jetzt ganz schnell. DFA minimieren. Okay. Gut, das allererste, was wir machen, die Tabelle aufstellen. So, und das ist für mich meistens die größte Schwierigkeit. So, Tabelle aufstellen. 1, damit beginne ich. 2, 3, 4, 5, 6, den letzten Zustand lasse ich raus. Möchte die Tabelle so aufstellen, dass ich dann in der unteren Dreiecksmatrix jedes Paar genau einmal erwische. Ja. So, der Zustand, den ich ausgelassen habe, die 7, der kommt zuerst. So, und dann kommen die verbleibenden Zustände 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, nicht? Und Sie sehen, der Zustand 1, der hat anscheinend ein gewisses Problemchen. Mache ich das mal so, weil er nur über das Paar 1,7 berichten kann. Aber, ja, machen wir das mal so, er hat natürlich in seiner Spalte die Möglichkeit zu berichten, nicht nur über 1,7 wie vorher, sondern über 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 und 1,6. Nicht? So, und dasselbe Spiel, das spielen wir jetzt auch für die verbleibenden Zustände durch. Wo kommst du denn hin? Du kommst da hin und wo kommst du hin? Hier hin. Was habe ich denn gemacht, was ich nicht... Oh, nee. Ja, Moment, aber ich muss jetzt erstmal die Tabelle richtig aufschreiben. Das passiert mir immer wieder. Was habe ich denn gemacht? 1 bis 6, das habe ich gemacht. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, du bist ja auch gar nicht notwendig. Weil ich habe ja über 6 schon alle Paare, die ich haben sollte. Ja? Und jetzt ist die Tabelle richtig. So, gut, das ist die Tabelle. So, für mich ist die Tabelle das Wichtigste. Das machen wir zuallererst. Wir wissen, bitteschön, akzeptierende und verwerfende Zustände sind voneinander getrennt. 3 und 6 sind unterschiedlich von 1 bis 7. Also, was ich jetzt erstmal machen möchte, M0 ausdrücken. Und M0 sagt, bitteschön, 3 und 6 kannst du trennen von den verbleibenden. Und das ist 1, 2, 4, 5 und 7. So, nicht? Weil ihr beiden seid akzeptierend und ihr nicht. Heißt, 3 kann ich trennen von der 7, da schreibe ich jetzt M0. 3 kann ich trennen von der 1, M0. 3 kann ich trennen von der 2, M0. Bitte schön nicht vergessen, jetzt die Spalte von der 3. 3 kann ich trennen von der 6, Pustekuchen. Ihr beide seid akzeptierend. 3 kann ich trennen von der 5, 3 kann ich trennen von der 4. Wie sieht die Sache bei der 6 aus? 6 kann ich trennen von der 7, von der 1, von der 2, von der 4, von der 5. Das ist M0. So, und was ich jetzt versuche rüberzubringen, Sie müssen mit mir mitleiden, wie macht man den Schritt, den nächsten Schritt mit möglichst geringem Zeitaufwand? Der nächste Schritt muss bedeuten, zu versuchen, jetzt hier zu trennen oder da zu trennen. Was der Algorithmus wirklich sagt, ist, bitteschön, wenn du weißt, dass P'Q' in M0 liegt und wenn du weißt, dass du von P aus einen Buchstaben lesend auf das P', dass du von Q ausgehend mit demselben Buchstaben das Q' bekommst, dann kannst du sagen PQ, das Paar PQ liegt in dem M1. Habe ich einen Fehler gemacht? Okay. So, okay. Aber was ist denn das P'Q'? Naja, das P'Q', P', was bist denn du? Ja, ja, ich bin also die 3 oder ich bin die 6. Und was bist du denn, Q'? Naja, ich bin halt der Rest. 1, 2, 4, 5 und 7. Okay. So, und dann schaue ich mir die Situation an. 3 und 6 muss ich erreichen. Ne? Ich brauche einen P, dass das P' erreicht und P' ist 3 oder 6. Wie erreiche ich denn jetzt 3 oder 6? Naja, über das B kann ich hier hinkommen. Über dieses B komme ich da ebenfalls hin. Das heißt, ich komme von der 2 und der 5 dahin. Und von wem komme ich denn sonst noch dahin? Naja, von der 3, 6 komme ich dahin. Ne? Mhm. Aber da habe ich doch jetzt schon extrem viel gelernt. Ich komme nur zu dem P, und das P ist 3 oder 6, indem ich von 2 oder 5 aus beginne. Das heißt, was ich doch jetzt bekommen sollte, ist 3,6, das lasse ich jetzt erstmal meine Finger davon. Die einzigen, die 3 und 6 erreichen, ja, das ist tatsächlich die 2 und die 5 und die anderen kommen da nicht hin. Heißt, diese Klasse zerfällt in 2 und 5 und den Rest, nämlich 1, 4 und 7. Ich habe die Berechnung jetzt sehr stark verkürzt, aber da, das ist wirklich, worum es geht. Ja? Ich überlege mir an dieser Stelle, wie komme ich da überhaupt hin? Welche Ps reden wir denn hier? Wir reden die Ps, die 3 oder 6 erreichen. Muss mich natürlich auch noch um den Buchstaben kümmern, aber es ist jetzt erstmal zweitrangig, weil da kommen nur sehr wenige hin, Die Einzigen, die dahin kommen, das ist 2 und 5. Und der Rest, der schafft das nicht. Ja, dann kann ich doch jetzt entsprechend einfügen. Was ich trennen kann, ist 2, gehe ich zur 2, kann ich trennen von der 1. 2 kann ich auch trennen von der 7. 2 kann ich trennen von der 5. Nein, 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 nein. 2 und 5 erreichen beide, ja, das P. Das P, das, die 3 oder die 6. Ja? So, Moment, also, was bei der 2? M1 können wir noch hier verteilen. So, und wie ist es bei der 5? Bei der 5 natürlich entsprechend trennen von der 7, trennen von der 1, trennen von der 4. Hier. M1. Okay. Kann ich die 3 und die 6 voneinander trennen? Ja, also hier habe ich jetzt mir überlegt, dass ich Buchstaben finde. Ich gehe so ein bisschen über die Details hinweg. Ja? Aber ich versuche das jetzt so zu machen, dass Sie merken, dass man da auch relativ effizient mitarbeiten kann. Kann ich die 3 und die 6 voneinander trennen? Wie würde ich das denn machen? Ja, da müsste die 3 irgendwas erreichen, was vorher in dem M1, was in dem M0 gelegen hat, weil da lag sie ja selbst drin, die 3 und die 6. Also ich sehe überhaupt keine Möglichkeit, wie ich die beiden jetzt voneinander trennen soll. Ich gehe jetzt zum nächsten Schritt, M2. M2. So, wieder dieses Rezept. Jetzt ist aber die Sache, wen kann ich denn versuchen zu trennen? Ich könnte versuchen, 1, 4 und 7 voneinander zu trennen. Ich weiß natürlich, was rauskommt, ja, und das ist mein Vorteil. Ich sollte jetzt hier schauen, dass ich trenne. Ja, das ist, was ich weiß. Sie müssten im Wesentlichen sagen, naja, gucke ich erstmal, ob ich 3 und 6 trennen kann, aber 2, ja, das wird schwierig sein und das wird auch schwierig sein. Schauen wir uns jetzt erstmal die 1, 4 und 7 an. 1, 4 und 7, was passiert denn da? Ich muss mir erst darüber klar werden, was denn in dem M1 gesteckt hat. Und in dem M1 hat gesteckt 2 und 5. Einer von dem P-Q' muss 2, 5 sein. Das heißt, hier statt 3 und 6 würden wir jetzt nach 2 bzw. 5 Ausschau halten. Und hier für das Q' würden wir jetzt uns kümmern müssen um 1, 4 und 7. Also, wie kann ich die 2 bzw. die 5 erreichen und wie die 1, 4 und 7? So, 2 und 5. Wie bist du denn erreichbar? Die 2 über die 1 direkt. Wie bist du sonst noch erreichbar? Über die 3. Da, um dich geht es nicht 3, sondern es geht um die 1, 4 oder die 7. Also, erreichbar über die 1, die 2 und wer ist denn noch? Wer schafft es denn noch, die 2 zu erreichen? Ja, niemand! Jackpot! Getrennt vom Rest, getrennt von 4 und 7. Also ich schreibe erstmal auf, müsste das aber noch verifizieren, dass ich 3 und 6 nicht trennen kann, dass ich 2 und 5 nicht trennen kann, schreibe aber jetzt auf, dass die 1 der einzige Zustand ist, der die 2 erreicht, und kein anderer über den Zustand B und kein anderer unter 1, 4 und 7 schafft das unter dem Zustand B, die 2 oder die bisher nicht davon weggetrennte 5 zu erreichen. So, und wie sieht das jetzt aus mit 4 und 7? Die 7 sagt, oh ja, ich könnte das mit der 5 durchaus, das erreiche ich in einem Schritt. Und die 4 sagt, nö, das schaffe ich nicht. Ja, dann seid ihr unterschiedlich. Heißt, ich werde diese Situation haben, 4 und 7. So, wenn ich das jetzt eintrage, heißt das, für die 1 kann ich trennen, mich trennen von der 4, und zwar im Schritt M2. Ich kann mich trennen in der 1 von der 7, und das ist hier die M2. Für die 4, ich kann mich trennen von der 1, und das ist hier die M2. Was mache ich? Okay, von der, die 4 trennt sich von der 1, die 4 trennt sich natürlich auch von der 7. Wo ist die 7? Ah, da haben wir sie. Okay, gut. Und dann haben wir noch, dann haben wir alles. Ne? 1 trennt sich von der 4 und 1 trennt sich von der 7. Die 4 trennt sich von der 1, das haben wir schon. Die 4 trennt sich von der 7, das hatten wir an dieser Stelle. Ja. Ist alles schon aufgeschrieben. Ja. Okay, jetzt sagen Sie, aber bevor wir das machen mit der 3 und 6, noch ein Hinweis. Wenn ich hier schreibe M2 Doppelpunkt, dann meine ich nicht, dass das M2 diese Form hat, sondern was hat das M2 zum jetzigen Zeitpunkt? Was ist die Form von dem M2? M2 ist gleich Menge von Paaren, und zwar getrennt haben wir die 1 und die 4, die 4 und die 7, die 1 und die 7. Das ist das M2. Ich wollte mit dem M2 Doppelpunkt nur andeuten, es handelt sich um den zweiten Schritt. So, was ist das M1? M1, wir trennen die 2 und die 5 von der 1, 4 und der 7. Das heißt, wir haben da alle möglichen Mengen der Form 2,1, 2,4, 2,7. Und dann haben wir entsprechend hier unten 5,1, 5,4 und 5,7. Nicht, und die Menge M0 schreibe ich nicht auf, weil das müsste dann alle Paare akzeptieren, nicht akzeptieren enthalten. Da war die Frage jetzt, ist es nicht auch so, dass 3 und 6 voneinander getrennt sind? Nun komm. Okay, der ist jetzt erstmal für eine Zeit lang tot. Gut, der ist halt für eine Zeit lang tot. Ja, wir müssen warten, bis er sich wieder, bis der Beamer wieder hoch wird. Okay, ja, und dann muss ich an dieser Stelle das Beispiel abbrechen. Kommen wir aber zu dem Beispiel zurück, der Frage der Trennung von 3 und 6. Ja? So, die Frage, sollte ich das vielleicht rausziehen? Die nächste Frage, bevor, ich hoffe, dass der Beamer wieder sich beruhigt, die nächste Frage, die ich anschauen möchte, ich schaue mir an die Frage, die Sprache LN. Und die besteht aus allen Worten beliebiger Länge über A und B. Und dann kommt da ein B. Und dann kommt da A, B hoch N minus 1. Was ist das, die Sprache LN? Es besteht aus allen Worten A, B, wobei an der Endenstelle von hinten ein B steht. An der Endenstelle von hinten steht ein B. Meine Frage ist, was ist der Index der Sprache LN? Kann ich nicht genau beantworten, aber ich möchte zeigen, das ist mindestens 2n. Das ist jetzt eine Aufgabe, die ist gar nicht mal so verschieden von der Aufgabe, die wir auf dem Blatt haben. Da haben wir nämlich nicht die Gleichheitssprache, Präfixlänge n, Suffix der Länge n, wie viele Zustände werden benötigt, wenn wir feststellen wollen, dass Präfix immer vom Suffix verschieden ist. So. Ja, das sind Aufgaben, wo man den Eindruck hat, ach, jetzt muss ich erstmal in die Nirode-Relation rein und dann den Index und dann muss ich noch die Worte bestimmen, die paarweise inäquivalent sind, dann noch so viele. Ich verrate mal, was die Worte sein sollen. Ja? Das ist natürlich der entscheidende Schritt. Wähle die Worte. Wähle alle Worte U der Länge n. Ja, also alle U über dem Alphabet AB der Länge n. So, und was ich zeigen möchte, das ist meine Behauptung. Und einen entsprechenden Schritt müssten Sie dann auch für Ihre Aufgabe über die Ungleichheit ausführen. Die Behauptung ist, wenn ich jetzt zwei Worte habe, U, V, der genauen Länge n, und diese Worte, U und V, sind verschieden, dann folgt daraus, dass die Worte nicht Nirode-äquivalent sind. U und V sind nicht Nirode-äquivalent bezüglich der Sprache LN. So, wie macht man das? Ihr seid verschieden. Gut, wie siehst du aus, U? Ja, keine Ahnung, steht vielleicht hier an irgendeiner Stelle. Und das bitteschön sei die Stelle I, ein A. Aber ich weiß, dass das V von dem U verschieden ist. Die werden sich irgendwo unterscheiden und bitteschön, das sei die Stelle I. Das heißt, ich schreibe das V unten drunter, ich weiß nicht, wie das ausschaut, aber da mögen sie sich unterscheiden. So sieht das V aus. So, und jetzt brauchen wir einen Zeugen. Einen Zeugen W. Der muss natürlich auch ein Wort sein. Ein Wort der Länge n. Und der Zeuge soll trennen. Und W trennt U von V. Und was heißt das? Wenn ich an das U das W dranhänge, verhalte ich mich anders, als wenn ich an das V das W dranhänge. Und zum Beispiel, wenn ich hier in der Sprache bin, dann möchte ich es erreichen, dass ich hier bei dem U nicht in der Sprache bin. Wie soll das W ausschauen? Warum sind wir schon fertig, wenn das richtig ist, dass wir zwei Worte trennen können? Wie viele Worte haben wir? Wir haben Worte der Länge n über einem Alphabet mit zwei Buchstaben. Wir haben 2 hoch n Worte. Und wir sollen ja zeigen, dass der Nirode-Index mindestens 2 hoch n ist. Wenn wir je zwei Worte trennen können, haben wir alles getan, was wir machen müssen. Okay, wie sieht das W aus? Wann sind wir denn in der Sprache? Naja, wenn wir jetzt das W dranhängen, und hier ist nochmal, ich schreibe mal das UW auf nochmal. Und wie siehst du aus? Da hast du erstmal den U-Teil und dann an Position I kommt das A und dann kommt das W. Und dann schreibe ich das V auf und hänge das W auch dran. Und das sieht so aus. Können Sie mir sagen, wie ich das W wählen sollte? Was ist das LN? Was ist die Sprache? Ja, das sind, hier steht es. Das sind alle Worte. Das n-te Symbol von hinten ist ein B. Wie viele Positionen haben wir eigentlich hier noch? Das ganze Ding ist n Buchstaben lang. I haben wir noch. Das heißt, n minus i plus 1 Buchstaben haben wir hier noch. Dasselbe ist natürlich hier der Fall. Ja? n minus i plus ein Buchstaben. Da ist ein b. Ja, an dieser Stelle ist ein b. Ich brauche ein b. Sollte ich dann nicht das W wie wählen? Dass ich tatsächlich hier noch wie viele Buchstaben dranhänge, damit das in Kombination, das V und das W, dass das V und das W in Kombination tatsächlich den enden Buchstaben von hinten als B bekommt. Wie viele Buchstaben muss ich noch dranhängen? Da hängen an dem B schon wie viele Buchstaben dran? N minus I plus 1. Ich muss noch wie viele Buchstaben dranhängen, damit insgesamt N minus 1 Buchstaben da stehen. Aha. Wie viele muss ich denn noch dranhängen? Wenn ich da I Buchstaben dranhänge, I minus 1. Ne? Wähle W gleich 0. Hoch, wie viel? Wenn ich da i minus 1, i minus 2, das kann nicht sein. Wie viele Buchstaben müssen da noch dran? N minus 1. Wie viele habe ich? N minus I plus 1. Ich habe sehr viele Buchstaben, die da hinten dran hängen. Hier müssen insgesamt nach dem B müssen wie viele Buchstaben noch dran? Nicht 0, sondern das wäre dann, es ist mir furchtbar schnurz, das A. Es müssen insgesamt N minus 1 dran. N minus I plus 1 habe ich, das heißt, es müssten doch noch dran i minus 2. Ne? Da bekomme ich ein schlechtes Gewissen, muss ich sagen, ja? Ja gut, wenn ich in Position i bin, dann habe ich noch wie viele andere Positionen? N minus i, hier habe ich einen Präfix der Länge i, ja, das b inklusive, dann bleiben noch n minus i über. Aha, und jetzt stimmt es natürlich. Ja? Wie viel muss ich dranhängen, damit ich auf n minus 1 komme? I minus 1. Und dann hätte ich, du mein lieber Freund, wenn ich das w dranhänge, hast genau die Länge n. Und dein erster Buchstabe ist ein b. Und du mein lieber Freund, tja, du hast auch genau die Länge n. Aber dein erster Buchstabe ist ein a. So ein Pech. So ein Glück. Getrennt. Sorry, mit dem Beamer scheinen wir jetzt Pech zu haben. Das macht keinen Sinn, wenn ich den DFA nicht sehe und Sie sehen den DFA nicht, die Konstruktion zu Ende zu führen. Was ich mit dem Beispiel habe zeigen wollen, ist, wie man die Tabelle füllt. Lassen Sie mich den letzten Schritt machen. Was sagt uns jetzt die Tabelle? Die Tabelle sagt uns, ist alles voneinander getrennt. Bis auf die 2 und die 5. Die Tabelle sagt uns, bitteschön, Zustand 2 ist äquivalent zum Zustand 5, haben wir nicht trennen können, habe diesen Trennungsprozess mit Ihnen nicht zu Ende führen können. Ja, das müssten Sie zu Hause schauen. Aber dann haben wir noch eine Lücke, 3 und 6. Ja, und der gesamte Prozess sagt, bitteschön, die äquivalenten Zustände, das sind 2 und 5, 3 und 6 und der Rest ist dann nicht mehr weiter trennbar. Haben Sie noch Fragen, die ich versuchen kann zu beantworten? Also ich weiß nicht so ganz, ob ich mit dieser Aufgabe, mit dem Vorrechnen Erfolg gehabt habe, aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn man so ein bisschen über ein Gebiet hinweg stolpert, nicht zu glatt erklärt, und ich hoffe, das ist diesmal der Fall. Dankeschön.